Anton Mietz Bundesliga Season 2. Der Hamburger SV ist zurück in der Bundesliga und startet in seiner 56. Saison im Oberhaus. Bisher gelangen dem ehemaligen Dino dort 746 Siege. Nur etwas mehr Folgen gibt es von der Kultserie Die Simpsons. Ob es im Volkspark weiterhin ähnlich chaotisch zugeht wie bei der beliebten Zeichentrickfamilie, das diskutiert Yannick mit Lars vom Podcast Volksparkgeflüster. Viel Spaß beim Hören.
Zweite Folge der Saisonvorschau und direkt reden wir über das Derby. Ja, und ihr wisst schon, mit wem ich heute Abend hier spreche. Und ich sage erstmal Moin und willkommen zurück in der Bundesliga. Lars, hi.
Moin Yannick, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Wie geht's denn jetzt gerade, ist glaube ich die brennendste Frage.
Ach, sehr gut. Das kann man sich ja wahrscheinlich denken. Ich glaube, die letzte Saison ist an jedem HSV, an jeder HSVerin nicht so ganz spurlos vorbeigegangen, was auch so Emotionales angeht. Ich persönlich kann für mich sprechen, dass ich im Mai, als dann der Aufstieg endlich feststand, ja, fast emotional ein bisschen leer war und mir jetzt die Sommerpause ganz gut getan hat. Aber nichtsdestotrotz ist da natürlich ein gewaltiges Glücksgefühl seit diesem 10. Mai diesen Jahres, seitdem wir den Aufstieg klargemacht haben. Und das hält bis jetzt an.
Das kann ich mir vorstellen. Es ist ja gar nicht so lange her, dass wir dieses Gefühl auch teilen durften. Und da erinnere ich mich auch, dass danach erstmal so ganz viel von einem abgefallen ist und man gar nicht so wusste, ja, wo steht man jetzt eigentlich? Nun habt ihr ja wirklich aus eurer Sicht sehr lange drauf gewartet, wieder in der Bundesliga zu spielen. Wie verfolgt man denn dann oder wie bereitet man sich dann als HSV-Fan im Sommer darauf vor? Freut man sich dann wieder auf die großen Namen oder wie war da deine Gefühlslage bisher?
Das läuft bei mir tatsächlich jetzt so langsam erst an. Also ich war wirklich nach diesem Aufstieg, der ja, du hast es gerade schon angesprochen, jetzt keine ganz einfache Geburt war, wie wir alle wissen, sondern der Anlauf doch das ein oder andere Jahr länger gedauert hat, als wir uns das sicherlich gewünscht hätten, mit blau-weiß-schwarzer Brille. Und da war man oder da war ich für mich einfach tatsächlich in dem Moment, als es dann soweit war, froh, ich sag mal, hinter das Kapitel Fußball auch für ein paar Wochen tatsächlich einen kleinen Break zu machen. Und ich bin jetzt tatsächlich in den vergangenen Wochen so ein bisschen über die Frauenfußball-EM und jetzt dann auch über die, ja, doch wieder näher kommenden Einschläge. Da geht es dann mit Ticketvorverkäufen los, da ging es dann irgendwann mit der Pokalauslosung los und dann setzt das Kribbeln schon wieder ein und man realisiert einfach auch dann, wenn dann ein Spielplan rauskommt und veröffentlicht wird, ach Mensch, das sind ja dann doch wieder andere Namen und ja, das wäre komplett ja geheuchelt, wenn ich jetzt sagen würde, dass man sich da nicht freut, wieder nach Dortmund, nach Mönchengladbach zu fahren. Ja, das ist super.
Wenn wir nochmal so ein bisschen vielleicht in der Vergangenheit weiter schwelgen, ich hatte mir zur Vorbereitung, hatte ich mal durch eure Podcast-Folgen so ein bisschen erstmal titelmäßig durchgescrollt und auch in die letzte Folge, wo du dabei warst, das war glaube ich unmittelbar nach dem Aufstieg, da wart ihr alle noch sehr beseelt reingehört und es klang aber auch durch, dass das jetzt nicht immer so einfach war im Laufe der Saison und ihr mehrere Anläufe auch innerhalb der Spielzeit gebraucht habt, um das dann am Ende klar zu machen. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit in das vergangene Jahr, wo wir uns nicht gesehen haben, aus deiner ganz persönlichen Sicht vielleicht.
Ich glaube, das vergangene Jahr kann man fast so ein bisschen sinnbildlich auch sehen für die gesamten 7 Jahre, die wir in der zweiten Liga verbracht haben. Denn auch wenn jetzt am Ende der langersehnte Aufstieg steht, war die vergangene Saison tatsächlich auch über weite Strecken wie so ein Wechselbad der Gefühle, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zu Saisonbeginn, das haben vermutlich viele im HSV-Kosmos auch schon nicht wieder vergessen, aber vermutlich verdrängt weitestgehend, hatten wir mit Steffen Baumgarten noch einen anderen Trainer an der Seitenlinie stehen, zu dem ich, persönliche Meinung, nie so ein richtig ja, warmes Verhältnis hatte. Ich weiß nicht, das passte für mich nicht. Und die Saison hat mehr oder weniger auch holprig begonnen. Wir haben zwar die Spiele gewonnen, wir waren in der Tabelle nie so hinten dran, dass man irgendwie das Gefühl hatte, da verlieren wir den Anschluss. Nichtsdestotrotz war die Entwicklung der Mannschaft, also das, was sie auf den Rasen gebracht hat, eher rückläufig, als dass da eine Tendenz, eine Entwicklung oder ein positiver Trend zu sehen war. Und insofern war es dann tatsächlich, wie ich finde, der einzig richtige Schritt zu sagen, halt, wir müssen hier etwas verändern, weil ansonsten entgleitet uns sozusagen A, das sportliche Ziel und B, auch die Weiterentwicklung oder die überhaupt die Implementierung von irgendeiner Spielidee. Und dann ist sozusagen mit der Winter- oder der Weihnachtspause so ein bisschen der Break auch in der Saison. Das war der Zeitpunkt, wo Merlin Polzin zunächst als Interimstrainer auf der Trainerbank saß und dann relativ bald nach dem letzten Spiel 2024 auch der Verein kommuniziert hat, dass man mit Merlin Polzin die Saison zu Ende bestreiten würde. Und das war für mich und auch für viele andere HSVerinnen und HSVer eigentlich so ein bisschen der Moment, wo sich Dinge verändert haben. Das ist natürlich eine wunderschöne Geschichte erstmal. Da steht ein Hamburger Jung, der in seiner Jugend und in seinem jungen Erwachsenenalter selber in der Kurve gestanden hat, steht plötzlich nicht mehr in der Kurve, sondern steht unten am Spielfeldrand. Aber er ist eben nicht einfach nur die, ich sag mal, kitschige Märchenfigur, sondern mit seiner Art, mit seiner ja, positiven, aber gleichzeitig irgendwie zurückhaltenden Art und Weise hat er es sehr, sehr, sehr schnell geschafft, die wichtigen Entscheidungsträger, aber eben auch Fans, Mannschaft etc. hinter sich zu vereinen. Und dann ist es tatsächlich so gewesen zu Beginn diesen Jahres, dass ich, und das weiß ich auch, dass das vielen anderen so ging, das Gefühl hatte, dass dort wieder ein zartes Pflänzchen wachsen könnte. Aber wir alle wissen ja, dass zarte Pflänzchen auch irgendwie mit einem oder zwei ja, unbedachten Handlungen oder blöden Situationen auch schnell wieder zertreten werden können. Insofern bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir dann den ja so viel zitierten HSV-Frühling so überstanden haben, dass kein Keil irgendwie, egal von wo, von außen, von innen, zwischen Mannschaft, Trainer, Präsidium, Vorstand, Fans sich irgendwie hat treiben lassen. Ja, und dann zum Schluss hinten raus in der Saison, glaube ich, hat die Mannschaft dann zum ersten Mal irgendwie es geschafft, ich will nicht sagen, dem Druck standzuhalten, aber als eine Einheit und diese Gier auf diesen Aufstieg so kanalisiert, dass es sich dann einfach am Ende entladen hat mit den letzten Spielen der Saison, die dann ja dazu geführt haben, dass wir jetzt hier zusammen sprechen.
Das stimmt. Ja, du hast einen Namen schon angesprochen, über den wir heute Abend auf jeden Fall auch sprechen müssen. Da können wir ja schon mal in unsere erste Kategorie so ein bisschen rüberwechseln. Regie und Produktion, den Regisseur hast du schon angesprochen. Kurz vor Weihnachten hat Merlin Polzin dann offiziell übernommen. Ja, ich habe so ein bisschen mal gegoogelt, weil ehrlicherweise, also euch war ja wahrscheinlich eher ein Begriff, aber für Fußball Deutschland glaube ich eher unbekannt. Mhm. Hat selber in seiner sportlichen Karriere nur für Bramfeld, also nur in Anführungsstrichen für Bramfeld gespielt hier in Hamburg. Auch relativ früh die Fußballschuhe an den Nagel gehängt, war dann in Osnabrück und dann zu euch nach zum Hamburger SV gekommen. Also ja, weil weiß nicht, wie wurde da die Entscheidung damals bei euch aufgenommen und wie würdest du sein Wirken, ist ja schon so ein bisschen angeklungen gerade, aber wie würdest du das Stand heute beurteilen?
Also Merlin Polzin ist ja nicht jetzt beispielsweise als Co-Trainer mit Steffen Baumgart zum HSV gekommen, sondern
nee, das stimmt.
Vor ein paar Jahren bereits mit damals Daniel Thun. Der Merlin Polzin hat in Osnabrück studiert, dort oder auch seinen Fußballlehrer gemacht, weil er früh, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, seine aktive Karriere, ich meine, verletzungsbedingt an den Nagel hängen musste. Ich glaube, Oberliga hat er ein paar Einsätze gespielt und sich dann aber relativ schnell dafür entschieden, dann durchaus einen Trainerschein zu machen. Und im Zuge seines Studiums oder eines Studiumslebensabschnitts in Osnabrück hat er beim VfL Osnabrück Daniel Thun kennengelernt und ist dann sozusagen im Windschatten von Daniel Thun mit zum HSV gekommen, hat Daniel Thun überlebt, hat mit Tim Walter dann weitergearbeitet und hat nach der Demission von Tim Walter schon seine ersten ein oder zwei Spiele als Interimstrainer an der Seitenlinie bestritten in der Saison noch wieder zuvor. Das heißt, für den HSV-Kosmos war er kein ganz Unbekannter, aber mit Sicherheit auch, insbesondere aufgrund seines Alters und aufgrund der Tatsache, dass er jetzt gerade die A-Lizenz erst abgelegt hat, mit Sicherheit kein so doll beschriebenes Blatt, wie das so manch anderer Trainerkandidat, dessen Namen dann auch durch die Gazetten getrieben wurde, im Ende des vergangenen Jahres gewesen wäre. Ich persönlich finde es nicht so mutig, Merlin Polzin eine Chance zu geben, wie das der ein oder andere damals gesagt hat. Was, glaube ich, essentiell wichtig war und auch weiterhin, gerade jetzt dann in der Bundesliga, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, auch sein wird, ist, dass dieser Einheit dann zwischen den sportlich Verantwortlichen Stefan Kunz und Klaus Koster, vorstandseitig beim HSV, und eben der sportlichen Leitung Merlin Polzin und seinem Trainerteam, dass da eben eine Einheit besteht und dass so gut wie es irgendwie geht, der Verein dort mit geschlossenen Linien agiert. Weil ich glaube, dass so ein Trainer wie Merlin Polzin vom Grundsatz her einfach aufgrund der noch nicht so üppigen Erfahrung und seines jungen Alters im Zweifel eher Opfer von, ich will nicht sagen Kampagnen ist, aber den zählt man vielleicht leichter an als so einen alten Hasen im Geschäft. Nichtsdestotrotz glaube ich natürlich, dass er jetzt dadurch, dass es ihm nach, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Vorgänger er hatte, die es versucht haben, den HSV wieder in die Bundesliga zurückzuführen, aber da war ja doch der ein oder andere auch sehr, sehr erfahrene Name und bekannte Name mit dabei. Er hat es eben geschafft. Das ist natürlich erstmal jetzt etwas, was auf seiner Vita steht, und genauso ist er eben dieser Hamburger Jung, und der vereint irgendwie diesen Verein so sehr durch seine Art, dass ich glaube, dass da ein sehr, sehr großes Band gewachsen ist. Und das war bei mir sofort da, weil ich ihn sehr positiv vereinnahmend erlebt habe von Beginn an, aber gleichzeitig demütig dieser Aufgabe gegenüber und wertschätzend der sozusagen der Tatsache, dass er das jetzt machen darf. Insgesamt etwas, wo ich mich sehr darüber freue, auch da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, dass das Klotzen und Größenwahnsinnige beim HSV eben nicht mehr das ist, worauf man sich verlassen kann, sondern dann man im Zweifel auch mal ein kleines Stückchen demütiger Aufgaben angeht, ohne den Fokus darauf zu verlieren, was das eigentliche Ziel ist.
Ja, das klingt so ein bisschen durch, wenn man sich mit euch beschäftigt. Da werden wir bei anderen Positionen, auch im e.V. unter anderem, noch drauf kommen. Mhm. Uns interessiert vielleicht auch ein bisschen, weil wir bei Millanton die Rubrik Neues von den Alten haben. Mhm. Loic Favé ist ja auch Teil des Trainerteams von Merlin Polzin.
Genau.
Zudem könntest du vielleicht noch ein paar Worte verlieren, wenn der denn irgendwie für euch oder für dich erkennbar in Erscheinung tritt. Oder gibt es noch andere Personen, die du im Rahmen der sportlichen Entscheidungsträger, nenn ich es mal, nennen wollen würdest?
Also auf jeden Fall muss man da Loic Favé nennen. Ich glaube aber, und deswegen höre ich jetzt auf, hier weiter Name-Dropping zu betreiben, dass man im Zweifel Gefahr läuft, da jemanden zu vermissen. Denn auch das ist was, oder eine Charaktereigenschaft, die ich an Merlin Polzin sehr schätze. Er ist sich sehr wohl der Tatsache bewusst, dass im Zweifel er im Sturm steht und er sich hinstellen muss und er Rede und Antwort stellen muss. Er ist aber im Zweifel jemand, der liebend gerne sich in die zweite Reihe zurückfallen lässt und auch denjenigen, denen er so ein Stück weit seine eigene Position zu verdanken hat, die Bühne gibt. Und da gehört Loic Favé mit dazu, definitiv. Merlin Polzin redet grundsätzlich vom Wir, wenn er von Trainerentscheidungen spricht. Aber das Trainerteam ist noch deutlich größer. Und auch das ist etwas, was ich einfach ja modern finde in der Führung, was mir gefällt und was ich glaube, was auch dazu beiträgt, dass innerhalb der Mannschaft so ein Gefüge wachsen kann, weil es eben mit Sicherheit auch Entscheidungen, und du bist als Trainer natürlich die Führungsperson und musst im Zweifel auch auf den ersten Blick unpopuläre Entscheidungen treffen. Wenn so eine Entscheidung aber nicht, ich sag mal, diktatorisch von einer Einzelperson, ohne sie zu begründen, getroffen wird, sondern im Zweifel man auch als Spieler weiß, dass das nichts ist, was der Trainer jetzt heute Nacht geträumt hat und für eine gute Idee hielt und das machen wir jetzt mal so, sondern wenn das so auch nach innen gelebt wird, dass dort ein Team agiert, dass sich abgestimmt wird, dass unterschiedliche Meinungen gehört und umgesetzt werden, dann glaube ich, hilft das auch sehr, im Zweifel unpopuläre Entscheidungen zu begründen und irgendwie die eigene Integrität zu wahren. Und deswegen glaube ich, dass dieses gesamte Trainerteam als solches auch ein großes Mosaikteil dafür ist, dass der Erfolg sich dann am Ende eingestellt hat und im Zweifel auch der ein oder andere Gegenwind dann dieses Mal den HSV nicht, vielleicht kurz zum Wanken, aber auf keinen Fall zum Stolpern geschmackt. Denn zum Hinfallen gebracht hat.
Okay, also ein großes Wir statt den Einzelpersonen, ja, die da vorne dran stehen. Dann vielleicht Abschlussfrage zu dem Themenkomplex. Siehst du dieses Trainerteam denn gewappnet für die Aufgabe Bundesliga oder ist man da vielleicht noch zu unerfahren in manchen Teilen?
Das ist jetzt natürlich die Glaskugel. Ich glaube schon, dass Merlin Polzin und sein Team das Rüstzeug mitbringen, auch in der Bundesliga zu bestehen. Grundsätzlich an etwas Vergleichbarem festmachen kann ich das natürlich nicht. Das wissen wir nicht. Aber die Tatsache, dass es zum Ende der vergangenen Saison dem Trainerteam, allen voran natürlich dann Merlin Polzin, als dem Cheftrainer gelungen ist, auch bei Aufstellungen im Kader, bei Kaderentscheidungen im Zweifel auch wirklich Stammspieler, den Mannschaftskapitän auf die Bank zu setzen und das offenkundig so zu moderieren, dass es nicht zu Verstimmungen geführt hat, dass es nichts am Gefüge der Mannschaft, an der Stimmung oder der Kultur verändert hat, sondern dass man das Gefühl hatte, auch die Spieler 12, 13 bis 18 und im Zweifel auch die 19, 20, 21, die es gar nicht in Kader geschafft haben, tragen das irgendwie mit. Das zeigt für mich schon mal, dass sich im Innenverhältnis da durchaus man sich bewusst ist, dass man gewisse Dinge moderieren muss. Und auf der anderen Seite bin ich beeindruckt davon, wie Merlin Polzin mit seinen, da bin ich jetzt nicht ganz sattelfest, 34 Jahren,
34, ja,
sich in auf unterschiedlichen Bühnen auch präsentiert. Also ich fand, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wenn nicht, ist keine Schande, die Worte, die er gefunden hat beim Empfang nach dem Aufstieg, bei dem die Herrenmannschaft als auch die Damenmannschaft vom HSV geehrt wurde für den Aufstieg in die Bundesliga, da hat er so empathische, wertschätzende und gleichzeitig irgendwie zielgerichtete Worte gefunden, wo du nicht das Gefühl hattest, da spricht gerade ein 34-Jähriger, der seit 6 Monaten diesen Job macht. Und das ist ja etwas, was man vielleicht ein Stück weit lernen kann, was sicherlich hilft, wenn man da so ein paar Jahre schon Erfahrung hat, auch im Umgang mit Medieninteresse etc. Aber für einen 34-Jährigen ist das so ziemlich die Benchmark, wenn es um sowas geht, was ich bis jetzt erlebt habe in solchen Positionen. Insofern ist mir da nicht bang.
Okay, wir sind gespannt.
Das sind wir auch.
Ist vielleicht für ihn der Vorteil, dass er, wie wir gerade schon skizziert haben, wirklich sehr früh auch in dieses Trainer-Business am Rande und dann auch in vorderster Front schon dabei war und dann schon einige Erfahrungen sammeln konnte, auch wenn er noch sehr jung ist, bringt er da ja schon einiges an Erfahrung mit.
Und er hat ganz unterschiedliche Trainertypen natürlich auch erlebt in seinem eigenen Wirken. Also Daniel Thun, Tim Walter, Steffen Baumgart. Also das sind ja schon durchaus sowohl in der Ansprache als auch in der fußballerischen Idee konträre Ansätze, möchte ich mal sagen. Insofern glaube ich, haben wir vielleicht so ein bisschen Best of All jetzt.
Okay, mal schauen, was er da sich von wem abgeschaut hat und wie es dann jetzt in der Bundesliga für ihn weitergeht. Dann hast du ja die beiden Teams, über die wir heute auf jeden Fall auch noch sprechen müssen, einmal die Herren und einmal die Damen oder Frauen, das Frauenteam auch schon angesprochen. Ich würde mit dem ganz gerne starten, wenn wir jetzt in die Kategorie Cast und Crew übergehen, weil nicht nur den Männern kann man zum Aufstieg gratulieren, sondern auch die HSV-Frauen haben es in die erste Bundesliga geschafft. Bin selber auch großer Fan von den ersten Frauen beim FC St. Pauli. Da ist bei uns noch einiges an Weg zu gehen. Die spielen jetzt nach wie vor in der dritten Liga, also der Regionalliga ist das dann in dem Fall. Und ja, da schaut man schon ein bisschen neidisch, weil ihr da ja wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr viel für getan habt, dass dieser Weg auch möglich war. Nimm uns da mal ein bisschen mit.
In den vergangenen Jahren tatsächlich, so wie du das gerade skizziert hast, herausragend gut. Man darf allerdings nicht, auch da nicht, die Augen vor der Vergangenheit verschließen. Für mich tatsächlich aus HSV-vereinspolitischer Sichtweise eine der ja für mich am wenigsten nachvollziehbaren und auch wirklich, ja, ich möchte fast sagen, beschämendsten Entscheidungen, sofern man das als Außenstehender so sagen kann und darf, der ja, jüngeren Vergangenheit, das ist jetzt liegt trotzdem über 10 Jahre her, ist zum damaligen Zeitpunkt aufgrund eines zu erwartenden Fehlbetrages von, ich glaube, es war ein niedriger, sechsstelliger Betrag, 200.000 Euro, meine ich, da irgendwie gelesen zu haben, die Frauen, die erste Frauenmannschaft, die damals in der Bundesliga gespielt hat, vom Spielbetrieb abzumelden. Während gleichzeitig die Herrenmannschaft, wie wir heute wissen, wie wir auch damals schon erahnen konnten, wenn man ehrlich ist, vollkommen über die eigenen Verhältnisse lebt. Insofern ist man beim HSV mit dem Frauenfußball nicht immer so zukunftsorientiert umgegangen, wie das jetzt der Fall ist. Aber auch da sehe ich persönlich eine gewisse Parallele zur gesamten Entwicklung des Vereins, nämlich dahin einfach stabiler zu werden, mehr Haltung zu haben und nicht einfach sich über ausschließlich die Vergangenheit zu definieren, sondern auch tatsächlich ein bisschen strategisch unterwegs zu sein. Unter auch da einem ganz jungen Trainer, Marvin Bolz, ist es tatsächlich den HSV-Frauen gelungen, aus der Regionalliga, also aus der dritten Liga, jetzt nicht den unmittelbaren Durchmarsch in die Bundesliga, aber doch innerhalb von, ich meine, 4 Jahren aus der Regionalliga jetzt in die Bundesliga aufzusteigen, mit der ganz tollen Entwicklung und Förderung von eigenen jungen Spielerinnen und mit der vollen Unterstützung des Vereins, allen voran dann sicherlich da auch Horst Rubesch zu nennen, aber auch da tue ich vermutlich vielen Unrecht, wenn ich jetzt einzelne Leute aufzähle und dann die Hälfte vergesse. Insofern insgesamt glaube ich, haben die Frauen beim HSV in den zurückliegenden 3-4 Jahren die Wertschätzung bekommen, die ihnen gebührt und die sie verdienen, und haben das mit teilweise begeisternden Leistungen einfach zurückgezahlt. Und es ist einfach toll zu sehen, wie sich da nicht nur ein Team entwickelt hat, sondern auch innerhalb des Vereins eine Begeisterung für die Frauenmannschaft. Ich hatte bei dem Pokalspiel, da war ich vor Ort im Stadion, als es ausverkauft war, im Pokalhalbfinale gegen Werder Bremen im Februar oder März, da war ich vor Ort und ich war sehr gespannt darauf, was ich da erleben werde, ob das jetzt ein, ich sag mal, Event-Tourismus ist und es eigentlich dem Gros oder nicht zu vernachlässigen Zahl der Leute einfach nur darum geht, sagen zu können, ich war dabei, oder ob das tatsächlich gelebtes Interesse am Frauenfußball in dieser Mannschaft, die da spielt, ist, die man da erleben wird. Und es war Letzteres. Und das hat mich wahnsinnig begeistert. Ich war mit meinen beiden Töchtern, für die beiden war es das erste Mal im Stadion. Die sind jetzt, die waren damals 6 und 10 und sind mit so glänzenden, leuchtenden Augen nach Hause gegangen. Es war einfach wahnsinnig schön, das zu erleben. Und die Stimmung war richtig, richtig gut. Da war eine Derby-Rivalität da, aber auf die Art und Weise, wie sie mir gefällt. Und letzten Endes, schlussendlich, haben die Frauen dann den Aufstieg klar gemacht, einen Tag nach den Herren, an dem Sonntag, den 11. Mai. Und auch da waren, ich glaube, 3.500, 4.000 Leute am Volksparkstadion. Unsere Frauen haben in der vergangenen Saison ja noch auf dem Nebenplatz oder Trainingsplatz des Stadions gespielt, werden jetzt auch ins große Stadion umziehen zur neuen Saison. Und da bin ich sehr gespannt, auch wie da dann die Zuschauerresonanz sein wird. Ich hoffe, dass das genauso sich weiterentwickelt. Jetzt nicht übermäßig groß, um sozusagen schneller zu wachsen, als die eigenen Strukturen da sind. Aber ich glaube, trotz des Abgangs von Marvin Bolz, dem Trainer, der jetzt nach Portugal gegangen ist und dort eine Mannschaft in der portugiesischen ersten Liga übernommen hat, haben wir da, glaube ich, jetzt mit Liese Brancao, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, einer Brasilianerin, glaube ich, eine sehr fachkundige und gute und auch passende Trainerin gewinnen können für unsere Frauenmannschaft. Und da bin ich super gespannt, wie die sich in der Bundesliga schlagen werden in der neuen Saison.
Ja, auf jeden Fall beachtenswert, was da in kürzerer Zeit passiert ist. Ich erinnere mich, du hast gerade das Stadionerlebnis schon angesprochen, vor ungefähr 2 Jahren, ein bisschen weniger, war ja das Pokalspiel im Millerntor, ja, von unseren Frauen gegen eure Frauen. Das war auch, ja, mal abgesehen vom Ergebnis, auf jeden Fall auch ein Highlight. Und ich weiß noch, als wir nach 0-7 Rückstand das 1-7 geschossen haben. Also ich habe vorher das Millerntor nie so laut erlebt. Das war auf jeden Fall damals auch ein vergleichbares Highlight für alle, die dabei waren. Ja, auf jeden Fall wollte ich das positiv erwähnen, dass da auch ganz viel richtig gemacht wird. Man kann vielleicht noch ergänzend zu diesem Komplex erwähnen, du hast gerade schon gesagt, auch die Frauen werden jetzt in der kommenden Saison im Volkspark spielen. LeserInnen der Lage am Millerntor, die bei uns täglich erscheint, wissen das schon, aber es gibt den Vorverkauf oder ein Vorkaufsrecht oder ein Angebotsverkauf, dass man für 18,87 Euro, Wunder, wo die Zahl herkommt, aber dass man da eine Dauerkarte für die Spiele erstehen kann, wenn man im Nachgang nachweisen kann, dass man bei 10 Spielen dabei war. Vorher muss man den gesamten Betrag, genau, erbringen, aber danach kann man das sich zurückgeben lassen. Finde ich eigentlich auch eine ganz gelungene Aktion und ja, spricht ja dafür, dass man das auf jeden Fall wertschätzt, was da passiert.
Also ich finde das super, wenn ich das an der Stelle kurz einwerfen darf. Ich habe da auch tatsächlich Berichte drüber gelesen, die das ein bisschen, die zumindest eine kritische Tonalität hatten. Das, ehrlich gesagt, kann ich das nicht nachvollziehen, weil ich das diese 18,87 Euro beziehen sich auf die Stehplatzkarten. Und es ist ja trotzdem, wie du schon richtig gesagt hast, so, dass alle zunächst einmal einen regulären Preis bezahlen und man sozusagen als Dankeschön, wenn man dann tatsächlich da war, sich eben den Preis bis auf diese 18,87 Euro beziehungsweise höhere verbleibende Preise in höheren Kategorien sich erstatten lassen kann. Das finde ich persönlich eine super Sache, weil sie einfach darauf abzielt, dort diejenigen, die wirklich Lust haben, dabei zu sein, auch die Möglichkeit zu geben, das zu tun. Und wir kommen ja, das weiß ich, später noch so ein bisschen zu Themen, die allgemein in der Fanszene, im Verein etc. eine Bedeutung haben oder durchaus laut diskutiert und kontrovers diskutiert werden. Und das generelle Thema Ticketpreise beim HSV ist sicherlich etwas, wo man immer wo es sich immer lohnt, mal ein Augenmerk drauf zu werfen. Hier in diesem Fall, finde ich, macht der HSV viel richtig.
Ja, also da muss ich, glaube ich, aus der Ferne dran denken, wie der HSV das Topspiel oder das wahrscheinlich entscheidende Spiel, was es ja dann auch wurde, Aufstiegsspiel gegen Ulm, was da für Preise aufgerufen wurden, klingelt da ganz dunkel bei mir.
Ja, also das ist jetzt ein Spiel. Es gab aber in der Vergangenheit immer wieder dergleichen. Also hier jetzt mit Ulm Wochen und Monate im Voraus gegen eine Mannschaft, die sportlich um den Klassenerhalt kämpft, die keine wahnsinnige Fangemeinde mitbringt. Also nichts, wo man jetzt sagen würde, das liegt auf der Hand, dass es ein Topspiel ist, sondern hier hat man sich einfach schlicht und ergreifend einen möglichen, besonderen Eventcharakter dieses Spiels zusätzlich bezahlen lassen. Da kann man jetzt argumentieren und sagen, ja gut, Angebot und Nachfrage regelt halt den Preis. Da gehe ich aber bei Dingen wie Eintrittspreise für Fußballspiele nicht allzu weit mit in der Argumentation, zumindest nicht in der Pauschalität. Insofern, das war tatsächlich auch was, wo ich sagen muss, dass da greifen mir dann auch die Argumente, die seitens des Vereins gebracht wurden, um das zu entkräften, einfach viel zu kurz, weil die Preiskategorien, die dann angeführt wurden mit dem Argument, naja, die günstigen Kategorien sind ja erschwinglich und die teuren Karten sind halt so teuer. Da gehört zur Wahrheit eben auch dazu, dass in den günstigen Kategorien im freien Verkauf nahezu keine Tickets auf den Markt gehen, weil das eben im Kern über Dauerkarten oder Vorkaufsrecht bereits vergebene Tickets sind, sodass dann demjenigen HSV oder derjenigen HSVerin, die wirklich gerne zu diesem Spiel möchte, nichts anderes bleibt, als dann da einen hohen zweistelligen Eurobetrag hinzublättern für ein Spiel, von dem ich nicht weiß, ob es am Ende um die goldene Ananas geht gegen den SSV Ulm. Und das ist einfach schlicht und ergreifend nicht richtig.
Ja, auf jeden Fall Zustimmung auf meiner Seite. Nun ist man dann natürlich am Ende wahrscheinlich froh gewesen, dass man dabei war beim ersten Aufstieg der Vereinsgeschichte. Aber ob das diesen Preis rechtfertigt, das ist stark zu bezweifeln.
Ding Dong! Werbung! Der FC St. Pauli spielt das zweite Jahr in Folge in der Bundesliga und wir vom Millanton werden ihn wie gewohnt mit unseren verschiedenen Formaten begleiten. Mit dabei ist auch wieder unser Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Das abwechslungsreiche Sortiment aus den unterschiedlichsten Bieren mit und ohne Alkohol findet ihr nach wie vor auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Denkt bitte stets daran, Bier und andere alkoholische Getränke stets bewusst zu genießen. Kehrwieder und das Team des Millanton wünschen euch eine tolle Saison. Ding Dong. Werbung Ende.
Dann sind wir ja jetzt quasi über das Spiel gegen Ulm schon bei den männlichen Profis angekommen und könnten ja mal da so ein bisschen in den Kader blicken. Da ist jetzt bei einer einschlägigen Seite, wo man nachschauen kann, was für Transfers getätigt werden, noch gar nicht so viel passiert. Also so ein paar Namen sind natürlich vielen ein Begriff. Poulsen ist zu euch gekommen von RB Leipzig. Dafür ist Ludovic Reis gegangen. Ordne doch mal für uns vielleicht ein bisschen knapper, als wir bisher schon reden, weil wir echt ein bisschen auf die Zeit gucken müssen, die bisherige Transferpolitik in diesem Sommer beim HSV ein.
Ich würde sie überschreiben mit einigermaßen überraschend, aber irgendwie doch mit Hand und Fuß. Denn auch das, Abkehr von dunklen alten Zeiten, es werden nicht einfach Namen gekauft in der Hoffnung, dass sie weiter strahlen und dem HSV helfen, sondern was passiert sein muss in der Sommerpause und im Zweifel auch schon in den Monaten davor, ist, dass man sich in der sportlichen Leitung und Führung hingesetzt hat und gesagt hat, sollten wir den Sprung in die Bundesliga schaffen? Was bedeutet das? Können wir unsere Spielphilosophie weiter durchziehen oder müssen wir adaptieren, weil die Spiele anders laufen werden? Und da ist man zum Ergebnis gekommen, dass du, während wir in der zweiten Bundesliga im Grunde in jedem Spiel mehr Ballbesitz hatten, das Spiel kontrolliert haben, das Spiel Tempo kontrolliert hatten und den...
Weil ihr der Favorit wart, ja.
Genau, und den Anspruch auch gelebt haben und versucht haben, auf den Platz zu bringen, wir sind der Favorit in diesem Spiel, wir diktieren das Spiel und wir wollen den Ball kontrollieren und damit das Spiel kontrollieren. Das wird in der Bundesliga in den meisten Fällen nicht der Fall sein. Und insofern wäre es mit Sicherheit nicht der aller zielführendste Ansatz zu sagen, wir gehen 1:1 mit dem Aufstiegskader in die neue Saison, weil die sportlichen Anforderungen und das Anforderungsprofil eben ein anderes ist. Und insofern gefällt mir persönlich die Transferstrategie und Politik des HSV ehrlich gesagt ganz gut. Zum einen auf der Position des zentralen Mittelstürmers nicht mit Davy Selke zu verlängern, sondern Davy Selke ziehen zu lassen, ihm durchaus zu Dank verpflichtet zu sein für wirklich einen ganz wesentlichen Beitrag, den er hatte zum Aufstieg. Aber jetzt mit Yusuf Paulsen, wenn man das mal so 1:1 als Ersatz sehen möchte, eben einen Spielertyp zu haben, der anders agiert auf dem Platz, der mehr auch seine Stärken gegen den Ball einbringen kann, etwas, was wir mit Sicherheit brauchen werden. Und in eine ähnliche Kategorie fallen dann auch die übrigen Spieler in der Innenverteidigung, Jordan Torunariga, den der ein oder andere vielleicht noch von Hertha BSC kennt, haben wir verpflichtet, einen Spieler, der auch Geschwindigkeit mitbringt in der Innenverteidigung, auch das etwas, was mit Sicherheit gebraucht werden wird. Wir haben mit Nikolai Remberg aus Kiel einen, ja wirklich, ich sag's mal, ekligen defensiven Mittelfeldspieler, so ein klassischer Spielertyp, wo man sagt, den will ich, wenn ich ein Spiel gucke, in meiner Mannschaft haben, aber nicht beim Gegner. Auch das, diese Galligkeit, wird mit Sicherheit was sein, was wir brauchen werden. Wir müssen ungemütlich sein für unsere Gegner. Und ich denke schon, dass hier durchaus mit Verstand agiert wird, weder mit Geld um sich geschmissen wird, noch an den falschen Enden gespart wird, sage ich mal so. Ich glaube, man hat da sowohl das Gehaltsgefüge einigermaßen gut im Blick, um da nichts kaputt zu machen. Mir gefällt es unterm Strich gut. Nicolas Capaldo beispielsweise, den wir von Red Bull Salzburg geholt haben, auch das ein zentraler Mittelfeldspieler, der dann eher so die Reißlücke vielleicht stopfen soll. Gefällt mir gut. Wir haben jetzt die letzten beiden Transfers, die wir noch haben. Wir haben zwei Torhüter verpflichtet. Das mag auf den ersten Blick auch Sinn machen, wenn man auch sieht, dass wir zwei Torhüter abgegeben haben mit Matteo Raab an die Union Berlin und Tom Mickel, der seine Karriere beendet hat. Dass man dort jetzt aber ganz jüngst Daniel Peretz vom FC Bayern einen ja doch Spieler ausgeliehen hat, wohl auch ohne Kaufoption, der mit Sicherheit nicht als Bankdrücker hier zu uns gekommen ist. Das ist so, das ist etwas, wo ich sehr drauf gespannt bin, was das auch so mit der Teamchemie macht, weil mit Daniel Heuer-Fernandes wir nach meinem Dafürhalten einen Spieler haben, der sowohl als Führungsspieler in der Gruppe sehr wichtig war im letzten Jahr und dem ich persönlich durchaus zutraue, auch in der Bundesliga ein vernünftiger Torwart zu sein. Bei dem Namen schmunzelst du wahrscheinlich auch, aber ja, das ist so der einzige Transfer, wo ich sage, da bin ich mal gespannt, wie der sich auswirkt. Die anderen kann ich alle gut nachvollziehen.
Ja gut, die Torhüterposition, das ist ja auch aus St. Pauli-Sicht nochmal so ein eigenes Thema. Also wenn man sich da an die misslungene Klärungsaktion von Heuer-Fernandes in einem der Derbys erinnert.
Tja.
Aber da hätte ich jetzt auch von außen gesagt, dass der nicht geholt wurde, damit er bei euch die Nummer 2 ist, sondern dass er da schon eher zwischen den Pfosten steht, als auf der Bank zuzuschauen. Du hast jetzt gesagt, du bist insgesamt zufrieden mit so ein paar Anmerkungen dazu, aber würdest du sagen, man ist damit aufgestellt oder gut aufgestellt für die Bundesliga oder muss da an der einen oder anderen Position noch was passieren?
Ich sehe jetzt keine klaffenden Löcher, wo ich sage, damit ist erstmal klar, wo du den HSV attackierst, weil das so eine krasse Schwachstelle ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir auf der rechten Außenverteidigerposition schon final aufgestellt sind. Da hat in der vergangenen Saison William Mikel Brancis, junger französischer Spieler, gespielt, den wir auch schon seit längerem im Verein haben, der sich aber jetzt endgültig dann so entwickelt hat und dann auch unumstrittener Stammspieler war in der Aufstiegssaison und auch gute Spiele gemacht hat. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das wirklich für die Bundesliga reicht. Der von mir eben schon angesprochene Nicolas Capaldo kann aber dem Vernehmen nach durchaus und hat das auch in der Vergangenheit schon getan, auf hohem Niveau, auch international, auch Rechtsverteidiger gespielt. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht auch ja so ein bisschen so eine polyvalente Verpflichtung ist. Richtige Löcher sehe ich nicht, allenfalls vielleicht in der Innenverteidigung, aber mir wäre jetzt nicht bange, die vielen, und ich finde doch, dass es mehr Spieler sind, als man vielleicht denken mag, die wir jetzt dazu bekommen haben, birgen auch immer ja ein bisschen die Gefahr, dass eben sich eine Teamchemie gänzlich neu finden muss. Und das hatte ich ja eben schon so ein bisschen angerissen. Gerade die Teamchemie und die Harmonie auch innerhalb der Mannschaft über die ersten 11 hinaus ist, glaube ich, etwas, was uns auch weitergetragen hat als in den Vorjahren. Und auch mit Sicherheit etwas, was uns sehr gut täte in der Bundesliga. Und insofern bin ich der Meinung, sollten sich wirklich noch echte Chancen auf dem Transfermarkt ergeben und man zum Ergebnis kommen, das passt auch, ich sag mal, charakterlich und lässt sich gut in die Mannschaft integrieren, dann bin ich dafür offen. Aber auf Gedeih und Verderb irgendwelche Spieler jetzt zu holen, ich glaube auch nicht, dass das unsere sportliche Führung so machen würde und macht. Insofern wäre ich fein, wenn wir jetzt so in die Saison starten würden.
Okay, und ich meine, es macht ja auch einfach Sinn, eine Aufstiegsmannschaft zumindest in Teilen zusammenzulassen, um einfach diese Euphorie, die du jetzt auch schon bei mehreren Aspekten geschrieben hast,
genau,
um die einfach mitzutragen, zumindest ins erste Jahr. Ich meine, das haben wir ja letztes Jahr auch weitgehend gemacht. Da kamen ja auch nur einzelne Verstärkungen. Jetzt dieses Jahr haben wir einen größeren Umbruch. Aber so im ersten Jahr kann das ja sicherlich auch von der Euphorie noch ein ganzes Stück weit mitgetragen werden oder von der Teamchemie, die du auch schon beschrieben hast.
Ja, und ich glaube, dass gerade diese Euphorie, das ist jetzt meine Hoffnung, aber das ist ja überhaupt nicht gesagt, dass diese Euphorie eben so lange trägt, wie es irgendwie geht. Auch das ist was Stefan Kunz in der also Vorstandsvorsitzender, in der Eröffnungs-PK, wie ich finde, wunderbar anmoderiert hat, nämlich ganz klar schon zu sagen, wir wissen, dass wir jetzt in diese Saison gehen und wir wissen auch, dass wir nicht wie in allen 7 Jahren, die wir jetzt in der zweiten Liga waren, das Gros der Spiele gewinnen werden, sondern wir werden durch Täler gehen und es wird auch Krisen geben. Auch das ist etwas, was in der expliziten Art beim HSV so noch nicht ausgesprochen wurde. Und auf der anderen Seite schwingt natürlich die Hoffnung mit, so lange wie möglich etwas von dieser Aufstiegseuphorie und von dieser Wucht, die das auch frei macht, bewahren zu können, weil das sicherlich ein Faustpfand ist, dass das Stadion ein Brett ist, wenn das voll ist und richtig Gas gibt. Davon bin ich überzeugt und das kann Punkte bringen und das muss auch mit allen Mitteln bewahrt werden, die zur Verfügung stehen.
Dann lass uns mal zum letzten großen Themenblock übergehen. Den haben wir eben schon so leicht angedeutet. Behind the Scenes, Fanszene, Vereinsleben. Auch da ist viel passiert. Also ihr habt nicht nur einen neuen Trainer, sondern auch euer Präsidium ist neu. Ich habe gelesen, ihr habt im Juni eine 9-stündige Mitgliederversammlung gehabt, bei der unter anderem die erste weibliche gelesene Vizepräsidentin gewählt wurde und ihr einen neuen Präsidenten habt, der früher bei Poptown der Vorsänger war. Was ist da auf e.V.-Ebene alles passiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben?
Auf e.V.-Ebene ist tatsächlich vermutlich so hinter den Kulissen und ein bisschen überlagert von dem Profifußballmänner mehr passiert, als man auf den ersten Blick meinen mag. Das ist natürlich jetzt dadurch, dass es in die Sommerpause fiel und natürlich die größte Schlagzeilenreichweite hat, natürlich dann gemündet in der Präsidentschaftswahl jetzt am 20. Juni. Henrik Köhnke, du hast es gesagt, ist zum Präsident des e.V. gewählt worden, der früher eben bei Poptown in der Ultraszene auch aktiv war. Ich selber war bei der Mitgliederversammlung nicht vor Ort, habe insofern da keine Einblicke aus erster Hand. Bin sehr gespannt darauf, wie sich der e.V. weiterentwickelt, aber bin da auch jetzt weder besonders positiv noch besonders negativ. Wir hatten ja vorher mit Marcel Janssen Präsidenten, an dem sich auch durchaus die Geister geschieden haben, ein Stück weit. Wir haben ja mit dem HSV Supporters Club einen sehr mitgliederstarken Teil des e.V., der auch eine Abteilungsleitung hat, die mit Sicherheit in operativen Entscheidungen auch immer eine gewichtige Rolle spielen. Insofern das Vorfeld oder die Zeiten, so die paar Wochen vor der Präsidentschaftswahl, die waren natürlich etwas aufwühlender dadurch, dass dann Namen wie Felix Magath und Richard Golz und alte HSV-Recken sich aufgestellt haben, haben aufstellen lassen, um Posten im EV-Präsidium zu übernehmen. Das Ganze gipfelte dann darin, dass das war medial sicherlich so die größte Schlagzeile, dass Felix Magath vom Ehrenrat des HSV, der die Kandidaten prüft auf ihre Eignung hin, nicht zugelassen wurde zur Präsidenten. Also da war immer was los, aber es war eben nicht so skandalträchtig, wie das in früheren Jahren, in Zeiten von, ich habe seinen Namen sogar wieder vergessen, wie hieß er denn, unser Präsident, den wir hatten, der mit den Medikamenten da sein Schindluder getrieben hat, Biesterfeld hätte ich jetzt fast gesagt, sowas in der Art. Da hatten wir sicherlich schillerndere und auch noch polarisierende Figuren und Personen in der Vergangenheit. Insofern bin ich da eigentlich ganz froh, dass das alles einigermaßen geregelte Bahnen abgeht, was den e.V. betrifft. Auch das ist vielleicht für dich, für euch, für Außenstehende dann ein bisschen langweiliger, aber das nehme ich liebend gerne, nach all dem, was wir schon hatten.
Ja, also wir machen dieses Format ja auch schon seit ein paar Jahren und da gab es auf jeden Fall mehr Aufregerthemen bei euch zu besprechen, als es jetzt der Fall ist. Das scheint so, als wenn sich das alles ziemlich...
Ist langweilig, ne?
Zurechtdrucke. Also ich glaube, wir haben den Namen der Vizepräsidentin noch nicht genannt, Laura Ludwig, ehemalige Beachvolleyballerin und auch Olympiasiegerin geworden und ist jetzt Vizepräsidentin des e.V., das der Vollständigkeit halber vielleicht noch ergänzt. Aber es klingt wirklich so, also sowohl jetzt in dem Themenblock als auch davor, dass das wirklich bei euch, es klingt so, als wäre man zumindest erstmal relativ solide und auch geerdet aufgestellt, um ja die Mission Bundesliga anzugehen.
Ja. Das definitiv. Also ich bin fernab davon zu sagen, die zweite Liga hat den HSV gesundet. Das finde ich in der Form irgendwie falsch und noch zu vereinfachend. Aber die letzten Jahre, und dann sind es halt, wie überall im Leben sind es dann halt die Menschen und die Personen, hatten halt, wie möchte ich das jetzt sagen, mehr Haltung als der ein oder andere Vorgänger. Und das ging im Grunde beim HSV damit los, dass das fällt meines Erachtens noch in die Zeit dann von Jonas Bold in die frühe Zeit, als Dieter Hecking unser Trainer war, die Causa Bakary-Jatta beispielsweise. Das war das vielleicht erste Mal, dass ich in meiner weit über 25-jährigen HSV-Vergangenheit das Gefühl hatte, ich will nicht sagen, ich bin stolz darauf, was für eine Haltung mein Verein auch nach außen kommuniziert. Es wäre ein leichtes gewesen, da einfach zu sagen, da ist ein schwebendes Verfahren, da sagen wir nichts. Aber da hat man sich bewusst in den Wind gestellt und vor einen Menschen gestellt. Und das ist auch ein zartes Pflänzchen. Aber dieses, der HSV steht für etwas, das gab es in der jüngeren Vergangenheit und in der entfernteren Vergangenheit eigentlich in der Form nicht, wie das jetzt der Fall ist. Ich glaube, man hat wieder ein bisschen eine Idee, dass der HSV mehr ist als, ich sag mal, ein Fähnchen im Wind, was sich immer dahin stellt, wo es gerade opportun ist, sondern man ist im Zweifel auch gewillt, mal gegen Widerstände sozusagen anzugehen und nicht einfach beim ersten Gegenwind den Kurs komplett zu ändern. Und das sind halt die handelnden Personen, Jonas Bold, da gehört dann auch in der sportlichen Leitung Tim Walter dazu, die einfach dafür gesorgt haben, dass dieser Verein, vielleicht ist das tatsächlich das richtige Wort, ein bisschen geerdeter, ein bisschen demütiger und dann vielleicht für Außenstehende ein bisschen langweiliger wird, weniger skandalträchtig, weniger größenwahnsinnig. Aus meiner Sicht etwas, ohne das jetzt der Aufstieg tatsächlich nicht möglich gewesen wäre und insofern etwas, was wahnsinnig wichtig ist, dass der Verein da eben einen klaren Kurs, eine klare Haltung, eine klare Philosophie sich hat entwickeln lassen, sich das nicht von irgendwelchen Unternehmensberatern auf PowerPoint aufbereiten lassen und dann sagen so, hier, dafür stehen wir jetzt, sondern es hat sich eben einfach entwickelt und das ist etwas, was sicherlich eine Entwicklung der letzten 5, 6, 7 Jahre ist, die ich persönlich und mit Sicherheit auch viele andere als äußerst positiv empfinden.
Klingt ja fast alles zu schön, um wahr zu sein bei euch, aber wir werden mal schauen, wie sich das bei euch dann weiterentwickelt. Und ich würde in Anbetracht der Zeit dann schon die Überleitung, die du mir so ein bisschen gebaut hast, mit dem Stichwort gesunden nutzen, weil vielleicht haben sich die HörerInnen schon gefragt, was denn der Pferdeflüsterer im Titel dieser Folge zu suchen hat. Das bezieht sich auf die Abschlussfrage und du kannst uns ja gerne mal erklären, was hat der Pferdeflüsterer mit dem HSV zu tun?
Naja, die Abschlussfrage zielt ja darauf ab, welcher Film, welche Serie im Zweifel so ein bisschen stellvertretend für das stehen könnte, was den HSV in der neuen Saison erwartet. Und ich habe gedacht, ach, jetzt irgendwelche Serien auspacken oder irgendwelche aktuellen Blockbuster, das ist mir zu langweilig, da gucke ich mal ein bisschen zurück. Und da bin ich tatsächlich beim Film Der Pferdeflüsterer von 1998 hängen geblieben. Ganz kurz ein Abriss, ein Pferd erleidet einen Unfall mit einer jungen Reiterin drauf, stürzen schwer, das Pferd überlebt, ist aber traumatisiert, scheut, vertraut keinem mehr und im Grunde genommen sagen alle, das kannst du einschläfern, das funktioniert nicht mehr, das wird nichts. Und das Pferd kommt auf so eine Ranch, ja, wie so eine Art Gnadenhof vielleicht und da ist halt ein Pferdebetreuer, Trainer oder was auch immer, der erstmal gar nicht großartig das Pferd anschreit oder versucht es zu verbiegen oder zu machen, sondern erstmal beobachtet, für Außenstehende erstmal nichts tut vielleicht. Und das habe ich mir so ein bisschen gedacht, naja, der HSV ist abgestiegen, gestolpert, hat sich selber Beine gestellt, noch und nöcher. Und im Grunde genommen war der HSV der größtmögliche Pflegefall, den man sich vorstellen konnte. Und das, was ich ja eben schon so ein bisschen skizziert habe, sind es dann verschiedene handelnde Personen gewesen. Das ist dann jetzt die Überleitung zu dem Pferdetrainer, die im Zweifel Dinge sich haben entwickeln lassen und zum ersten Mal Zeit gegeben haben, den Verein vielleicht verstanden haben, ein bisschen besser, als das in den davorigen Zeiten der Fall war. Ja, und so hat sich eben etwas entwickelt mit Klarheit, mit Ruhe, mit Besonnenheit, alles Attribute, für die der HSV nicht unbedingt stand in den früheren Jahren, dass da eine gewisse Struktur da ist. Jetzt mit Merlin Polzin, vorher mit Jonas Bolt, aber jetzt auch mit Stefan Kunz. Und da denke ich doch mal, dass wir jetzt, und das ist dann im Film auch so, das Pferd zahlt sozusagen das Vertrauen und diese Ruhe zurück und kommt tatsächlich wieder ans Laufen, kann zum ersten Mal wieder ohne Scheu laufen, funktioniert wieder, wenn man es so sagen will. Und dann ist der HSV-Weg vielleicht genau das. Die Vergangenheit ist sicherlich immer Teil der eigenen Identität, aber es darf nicht das Einzige sein, was die Zukunft determiniert, sondern das ist ein weißes Blatt Papier, was man gestalten kann, aber das darf man nicht einfach nur abpausen aus der Vergangenheit. Und wir müssen alles so machen wie immer, das funktioniert nicht, sondern es müssen im Zweifel andere Methoden mal sein und ein Umbruch in der Herangehensweise. Das sehe ich beim HSV, und da der Film dann ein wunderschönes Happy End hat und im Zweifel ich nichts dagegen hätte, wenn der HSV bildlich gesprochen am Ende der Saison sorgenfrei in den Sonnenuntergang reitet, fand ich das eigentlich eine ganz treffende Geschichte. Ich hätte nichts dagegen, wenn der HSV einfach langweilig bleibt in der nächsten Saison. Einer meiner Lieblingsfilme ist der Pferdeflüsterer bestimmt nicht. Ich würde im Zweifel sagen, oh, keine Ahnung, gibt spannendere Filme, was so die Action angeht. Aber für Action nehme ich liebend gerne andere Vereine in der kommenden Saison und bleibe langweilig mit Happy End.
Ja, und Action hatte man ja in den letzten Jahren, glaube ich, mehr als genug. Und dann halten wir einfach fest, Merlin Polzin ist der Robert Redford des HSV und so ist der Pferdeflüsterer, der euch am Ende der Saison in den Sonnenuntergang führt. Finde ich insgesamt ein schönes Bild. Wir werden live mitverfolgen, wie das sich in der kommenden Saison gestaltet. Du hättest jetzt noch Platz für berühmte letzte Worte, weil ich bin mit meinen Themen soweit durch. Die letzten Worte würden jetzt dir gebühren, sozusagen.
Ja, dann danke ich dir erstmal oder euch für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich auf die neue Saison. Ich bin sehr gespannt. Ich werde live dabei sein im Derby am 29. August. Und dann freue ich mich, dass wir die Klingen wieder kreuzen können in der richtigen Liga. Glaube daran, dass es uns beim HSV gelingen kann, eben diese unaufgeregte, langweilige Saison hinzubekommen. Das wäre tatsächlich mein Wunsch. Freue mich auf die Bundesliga, bin gespannt, was die Zeit so bringt und würde dann jetzt an dieser Stelle eigentlich in meinem eigenen Podcast mit den Worten nur der HSV enden. Berühmte letzte Worte.
Ja, das kenne ich schon von anderen Vertretern, die es mit deinem Verein, oder VertreterInnen vielmehr, die es mit deinem Verein halten. Das sei dir an dieser Stelle gegönnt. Und ja, ich werde auch am zweiten Spieltag im Volkspark sein. Bei uns ist nächste Woche der Vorverkauf. Und als glücklicher Besitzer einer Auswärtsdauerkarte kann ich da auf jeden Fall sagen, ich bin dabei. Von daher verbleiben wir erstmal für heute, würde ich sagen, Lars. Und ja, dann sehen wir uns dann, wenn die Saison wirklich losgeht. Danke erstmal.
Danke dir.
Ciao, ciao.